Bauerfein
und Kuttner.
So, dann rufe ich mal Mahlzeit ins Mikro.
Mahlzeit.
Wie ist es?
Schweinekalt. Es ist schweinekalt. Wobei es ist ehrlich gesagt nur fair, denn es ist ja erst, was haben wir, April? Ich glaube, es darf noch schweinekalt sein, aber wenn zwischendurch immer so 27 Grad Tage dazwischen gebollert werden, weißt du, dann ist mein Körper sofort, ah ja, stimmt, es ist Sommer, stimmt, wir sind draußen nackig und glücklich und dann bin ich am nächsten Tag vollkommen überrascht, wenn wieder angemessenes Frühlingswetter ist.
Ja, aber ich genau find's kalt. So ist es. Mir geht's genauso. 7,5 Grad hatte es gerade, als ich hergekommen bin. Ich bin natürlich wieder völlig underdressed im Sinne von zu wenige Schichten, die mich schützen vor dieser Eiseskälte. Ich habe auf dem Herweg vom Auto bis hierhin, nicht so lange gewesen, vielleicht 3 Minuten Fußweg, gedacht, fuck, warum habe ich die Handschuhe schon aus meiner Handtasche genommen? Es ist richtig, richtig schweinekalt. Aber genau so, wie du sagst, wir hatten in Berlin schon mal, auch im April oder im Mai, relativ früh, diese Hitzewelle, wo es ja 30 Grad hatte, wo ich mich noch erinnere, wie ich mit einem Bikini auf dem Balkon lag und dachte, das ist ja optimal, jetzt ziehen wir einfach den Sommer vor. Diese Begeisterung über die Ausläufer des Klimawandels, das habe ich jetzt nicht mehr so dolle. Ich finde es echt ein bisschen erschreckend, aber weiß auch, das jetzt ist hier die Normalität. Und das ist ja immerhin beruhigend, dass die noch da kommt mit 7,5 Grad und Regen im April.
Ey, da sprichst du was an, dass man jetzt schon so ein bisschen eingeschnappt ist über angemessenes Wetter, richtig? Ich meine, April ist ja ganz offen, das weiß man ja noch aus Kindheit, der macht, was er will, Regen und Wind und kalt und so. Niemand hat das Recht, auf 27 Grad zu hoffen. Und dieser ganze Klimawandelkram sorgt eben tatsächlich dafür, dass man sich noch nicht mal richtig traut, sich zu freuen, weil dennoch ist natürlich nach so einem ollen, langen Winter so eine 27-Grad-Geschichte, die ja hier wirklich neulich war, wo man dann in der Mittagshitze nicht mehr Gartenarbeit machen konnte, da traust du dich gar nicht drüber zu freuen, obwohl der ganze Körper so sagt, oh schön, oh hallo, ich liebe es. Und dann hat man sofort ein schlechtes Gewissen und traut sich auch anderen Leuten nicht mehr zu sagen, ey, geiles Wetter, stimmt's, weil du sofort fürchtest, dass jemand kommt, Klimawandel.
Ja, das ist wirklich ein Dilemma. Ich finde, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, weil ich seit Jahren, es gibt ja Radiosender, vor allem Privatradiosender. Es betrifft aber auch die öffentlich-rechtlichen Radiosender. Ganz oft wird beim Wetter durchgedreht, in der Radiomoderation. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel sowas Ungewöhnliches passiert, wie 27 Grad im April, dann wird noch verzückter rausgeschrien und am Wochenende strahlende 27 Grad. Und man denkt so, okay. Und seit Jahren habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr angemessen. Also da muss zumindest so eine, so im Subtext oder irgendwo so ein leises Gefühl dafür sein, so, Leute, mega geil, aber es ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Also frage ich mich, ob man das nicht unterbringen muss auch zusätzlich.
Ich habe genau da jetzt, wo du sagst, ich habe, glaube ich, tatsächlich wie so ein Idiot an dem 27-Grad-Tag, ich mache ja kaum noch Instagram, und da dachte ich, oh, ich glaube, ich sollte mal wieder, ist das nicht irgendwie auch mein Job, was auf Instagram zu machen? Und dann habe ich so ein Foto von meinen Käsebeinen gepostet und geschrieben, Käsebeine raus, es ist Sommer. Und hatte da schon, dachte ich, ah, Sarah, das macht man, glaube ich, nicht mehr. Und habe dann eben einen Hashtag, weißt du noch, früher, als wir Hashtags benutzt haben, tatsächlich vorsichtshalber Hashtag Klimawandel gemacht, nur um so mein Schlag, um klar zu machen, ich weiß schon, dass das nicht geil ist. Ich hänge die Beine raus und ich freue mich, aber tief drin weiß ich, allein, dass dieses schlechte Gewissen sich dazwischen setzt und man das Gefühl hat, man darf sich nicht mehr darüber freuen.
Ja, so ist es ja auch leider. Aber ich finde eben gut, wenn man merkt, dass es ein Bewusstsein dafür gibt.
Ja, das stimmt.
Weil es ist genauso, wie du sagst. Natürlich denkt man, oh Gott, wie geil, es hat nicht 7,5 Grad und regnet, sondern man kann sich raussetzen. Und das ist ja mega gut. Also der Körper und so, das Hirn sagt einem, ja, optimal. Mopti, wann immer Sommer ist, nehme ich das natürlich gerne, vor allem als Berlinerin. Ist echt krass. Aber ich finde, wenn du jetzt so eine öffentliche Position hast, wie zum Beispiel im Radio oder so, da kannst du dich jetzt nicht mehr so freuen wie einfach so eine normale Uschi, dass jetzt warm wird am Wochenende, oder? Also das, ich fand das lange schwierig und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal appellieren an alle, die ein Radiomikrofon zur Verfügung haben, dass man da jetzt vielleicht ein bisschen differenzierter drauf eingeht, auf diese schwankenden extremen Temperaturen.
Genau, man kann ja trotzdem Yay Optimopti sagen, auch generell damit das Wort ein bisschen mehr und das Volk kommt noch. Und dann könnte man aber ja auch als hysterische Energy-Radiomoderatorin nach dem Komma noch sowas sagen wie Hashtag Klimawandel. So reden die jungen Leute, glaube ich, dass gar keine ganzen Sätze gebildet werden. Aber das ein kurzer Hashtag dahinter genannt, dann könnte man sogar noch als ironisch gelten und zack, wäre man vielleicht die beliebteste Radiomoderatorin bei Energy.
Sorry, not sorry. Also man könnte da auch wirklich im ironischen Bereich nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen. Pflegen. Also ich
ist das
auch
noch
sehr
schon
dafür.
Wieder so ein Ding, was wir, also sorry, dass ich jedes Mal mit neuen Geschäftsideen komme. Ich weiß, du hast viel zu tun. Ich weiß, du hast auch ein Privatleben. Du kannst nicht die gesamte Welt retten. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass das jetzt wieder so ein Moment ist, wo wir zumindest so einen Radiomoderatorinnenkurs anbieten sollten, wie man sich angemessen über Wetter spricht in Zeiten des Klimawandels? Oder ist es dir zu viel?
Nee, ich finde es eigentlich super. Ich habe eigentlich eh überlegt, ob ich nicht quasi wie diese Masterclass, die es ja jetzt gibt, kennst du das? Diese amerikanische Erfindung der Masterclass, wo dann Anna Wintour und so und ich weiß nicht wer, Natalie Portman, Helen Mirren, die erzählen dann quasi, wie kannst du ein Magazin rausbringen, wie bist du geile Schauspielerin oder so. Die machen dann so Kurse und dann kannst du quasi von denen lernen, also von den Besten der Besten. Das ist quasi eine Online-Masterclass. Und da habe ich gedacht, du kennst mich, ich bin auch an der richtigen Stelle nicht unnötig bescheiden. Warum mache ich nicht?
Gerade wo du sagst, die Besten vom Besten, was soll denn da Anna Wintour jetzt noch
rumgurken? Wer soll gemeint sein, außer
Stichwort
mir?
Hashtag Granny Style. Ja, Mann.
Ja, ich habe gedacht, dass ich so eine Moderations-Masterclass mache. Und es ist gut, dass du es ansprichst, weil ich könnte mit dir ja jetzt schon mal quasi so die Marktbereitschaft austesten. Wenn ich jetzt quasi sage, weil das ist ja auch ein Gag bei uns in der Branche, wer auch immer Moderationstraining, Sprechtraining oder irgendein Coaching anbietet, ist ja anscheinend zwingende Voraussetzung, dass du selber nie in dem Job gearbeitet hast.
Ja, klar.
Also das ist ja das Allerlustigste eigentlich. Oder irgendwann mal in den 80ern im,
mal ein Buch dazu gelesen hast oder so.
Oder ein Buch gelesen hast. So. Ich könnte ja jetzt wirklich mit so ein bisschen Erfahrung aufwarten und sagen, Leute, ich war auch schon mal auf einer Bühne. Folgendes, so geht's. Glaubst du, es würde sich lohnen, dass ich jetzt die Mühe in die Errichtung so einer Schule, sei sie nun analog oder digital, dass ich da jetzt die Energie reinstecke? Und dann glaubst du, da gibt's einen Payoff?
Ich habe es ja vorgeschlagen. Ich habe es ja vorgeschlagen, deswegen halte ich es für eine gute Idee. Natürlich muss ich da auch involviert sein, Katrin. Erstens stehe ich ja auch schon seit 50, 60 Jahren auf Bühnen. Und ich habe ja, genau wie du, im Grunde so eine Semi, wobei du hast eine echte und ich habe so eine semi-journalistische Ausbildung, denn ich habe ja schließlich beim Radio gelernt und da auch Reportertum gelernt und auch wie Nachrichten funktionieren und so. Also im Gegensatz zu den Leuten, die nur ein Buch gelesen haben oder mal in der Bücherabteilung an so einem Buch vorbeigelaufen sind, könnten wir es eh wuppen. Und es passt natürlich krass in das eh schon bestehende und inzwischen auch patentierte Konzept unserer Optimopti-Kurse. Insofern würde ich da gar nicht eine komplett neue Geschichte aufmachen, sondern einfach an der Optimopti-Schule noch so einen Kurs Wetter für aufgeregte RadiosprecherInnen machen.
Ich hab's, wir nennen den Kurs Optimots. Optimots von Moderation. Moderation in der Abkürzung nennt man die auch Mots. Optimots.
Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das wegen nicht Mots mit TZ,
wobei muss man ganz das deutlich ist ein Kurs. Sprechen.
Ja, das ist ein Kurs, den können wir ja auch anbieten, weil wenn einer optimal motzen kann, dann ich. Also lass uns gucken, dass wir einen Optimots im Sinne von gute Moderation und ein Unterding, wie lernt man gut meckern bei mir.
Ist ein Doppelkurs. Ja, ich meine, die Branche bringt eh so viele Aufreger mit, dass man vielleicht gleich beides Hand in Hand, dass man lernt, wie man es richtig macht und gleichzeitig sich schon über alles beklagen kann. Das Essen war nicht gut, die Bühne ist nicht gut ausgeleuchtet, die Leute sind schwierig, die Moderationskarten waren verkehrt rum, niemand hat mir eine Schere gegeben, bla 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 bla.
Ja, professionelle Motzerei. Nicht immer nur alles Scheiße, sondern dass man lernt, sich auszudrücken und zu sagen, Entschuldigung, für meine Moderationskarten brauche ich eine Schere. Es ist eine professionelle Unverschämtheit. Ja. So, dass man ein bisschen schöne Worte benutzt. Lass es uns machen. Ich habe es direkt schon wieder aufgeschrieben und reiche es ein bei unseren Optimopti-Schule. Da haben wir jetzt ja schon den Grundriss gegossen. Stimmt's? Wir wollten auch ein Haus. Hatten wir darüber gesprochen? Ich will auch, dass es einen Ort gibt für die Schule. Nicht nur Online-Kurse, sondern dass es so
das
richtig
war doch weltweit. Wir waren doch wie eine Sekte. Wir hatten doch überall Häuser und
mit
Leute,
Säulen,
die das...
Ja. Mit so schlimme Stuck, so aus Styropor-Säulen und weißt du, so richtig so, dass es ein bisschen nach Scientology aussieht.
Dann können wir es bei meinem Haus- und Hofkriechen machen vielleicht, so eine erste Sitzung.
Nice.
Der hat nämlich der hat die Akropolis in seinem Restaurant nachgebaut aus Styropor. Ja. Also da können wir bestimmt mal
es gibt
anfangen.
Nichts Schlimmeres als Verzierung aus Styropor, ne? Vor allem so Säulen. Aber es zeigt eben auch, dass man Geld hat und auch jemand ist. Und deswegen wäre mir wichtig, dass wir große römische, gotische, was auch immer Säulen haben. Und oben in einer schönen, vielleicht so eine Schreibschrift, damit unsere Weiblichkeiten mehr nochmal gezeigt wird in Schreibschrift Optimopti mit so einem kleinen Herz, kleiner 3 oder so.
Ja.
Und dann die verschiedenen Kurse natürlich. Also wir suchen nach wie vor nach einem Gebäude. Wenn dein Grieche natürlich, wenn der schon steht, müssen wir gar nicht erst Fundament gießen und alles.
Da können wir ja mal anfangen. Also ich dachte, dass Styropor gerade ein Zeichen dafür ist, dass man eben kein Geld hat. Aber ich meine, Hauptsache es sieht teuer aus.
Das wissen ja nur die Käufer. Von außen läuft man vorbei und denkt, eine gute, stabile Säule. Weiß ja keiner, bis du dran klopfst, dass das aus Styropor ist.
Ja, und Steine sind nämlich wirklich teuer auch.
Ja, nee, Opti-Fake.
Ich finde das gut. Ich finde, das sollten wir machen. ich werde das gleich mal, ich werde mal vorfühlen bei meinem Griechen. Ich wollte eh bald mal wieder Gyros essen gehen und dann frage ich ihn einfach.
Ne? Schon lange kein Gyros mehr gegessen.
Das stimmt.
So, wie war denn deine Woche sonst? Von kalt abgesehen, bist du viel rumgekommen? Du junges Ding hüpfst ja noch durch die Fernsehsender dieser Welt, als wenn es keinen Morgen
gäbe. Ich bin viel rumgekommen, ich darf aber leider nicht drüber reden.
Ach, come on.
Ist wirklich so. Nee, ist wirklich ausnahmsweise mal so eine Sache. InfluencerInnen machen das ja auch immer ganz gerne. Leute, ihr glaubt nicht, was bei mir los war. Es ist so aufregend. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich hätte mir nicht ausdenken können. Das ist so, oh mein Gott, aber ich darf noch nicht drüber reden.
Oh Mann, kannst du mir in Zeichensprache sagen? Kannst du es mir in Zeichensprache sagen?
Nee, ich glaube einfach, meine Möglichkeiten, Dinge in Zeichensprache auszudrücken, sind zu begrenzt, als dass das jetzt möglich wäre. Weil es ist echt eine richtig große Sache.
Ja,
es ist
natürlich.
Ein ordentlicher Riemen und es hat so gefetzt. Ich, ehrlich gesagt, dafür ist die Zeichensprache gar nicht ausgelegt.
Ja, dann müsste die nochmal neu erfunden werden. Zum Beispiel bei Optimopti Language Spezial. Aber wir wollen jetzt nicht zu sehr unser eigenes Horn tuten.
Ja, vor allem muss man auch sagen, wir dürfen es auch nicht gleich übertreiben. Ne? Es ist ein Fehler von ganz vielen. Ich sehe das immer bei Rosins Restaurants zum Beispiel. Viele machen die Karte dann zu ambitioniert, haben viel. Und dann blickt man nicht mehr durch oder man ist qualitativ dann auch gar nicht mehr so gut. Wir dürfen jetzt auch nicht gleich so eine fünfseitige Speisekarte an Kursen anbieten, sondern das muss wirklich das Beste vom Besten ausgewählt, zip, zap, da maximale Gewinnmarge drauf und bums, die läuft der Laden. Das sag ich, ne? Als alte
Geschäftsilse. Wie du richtig Ahnung hast von Skalierung und Marge und diese Worte. Du hast vollkommen recht. Ich neige ja dazu, 800 Ideen zu haben, die gleichzeitig umsetzen zu wollen. Huch, ist das ein kleiner Burnout davon. Gleich geht's weiter. Insofern ist es besser, wenn du auch ein bisschen auf mich aufpasst. Im Sinne von, Sari, immer nur 2-3 richtig nice Ideen pro Podcast. Du hast vollkommen recht, ich überfordere uns alle sonst.
Ja, kann man echt von Rosinen lernen. Das ist wirklich, das ist eine gute Sache.
Man kann von Rosinen lernen.
Man kann von Rosinen lernen.
Ich hasse Rosinen.
Dann wollte ich dich fragen, ob du mitbekommen hast, das ist nämlich passiert und das fand ich wirklich sehr lustig. In der Pinakothek, wo diese Gemälde hängen, hat ein Angestellter, der selber auch malt, sein eigenes Kunstwerk quasi in die Ausstellung gehängt.
Gute Idee.
Ist eine mega Idee, oder? Weil er wollte jetzt auch mal gesehen werden. Und er hatte
fair enough.
Auch außerhalb der Öffnungszeiten und so Zugang wohl zur Ausstellungshalle. Und dann hat er einfach gedacht, jetzt, das ist der Durchbruch, indem er da einfach mal seine Kunst jetzt mit aufhängt. Und jetzt nimmt die Geschichte eine richtig dramatische Wendung, ist natürlich alles aufgeflogen und jetzt hat er keinen Job mehr, weil die fanden es gar nicht witzig in der Pinakothek. Die haben den gleich angezeigt und ist gleich joblos.
Was? Aber das die Frage ist ja, wie ist das Gemälde angekommen? Vielleicht war das ja super.
Das ist nicht überliefert tatsächlich. Das
war das der wichtigste
gelesen.
Punkt daran? Wie gut hat der gemalt? Ist der damit durchgekommen? Haben Leute da gestanden und gesagt, oh, also Kunst, hier fühle ich es ganz besonders. Weil
das
dann dürfte
natürlich
man den
schön.
Nicht feuern. Dann müsste man dem Geld geben vielleicht.
Ja, ich finde die Idee halt, also als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist aber smart. Das finde ich richtig charmant. Und ich meine, man würde es ja jetzt quasi im digitalen Raum auch einfach so machen. Man würde doch versuchen, irgendwie bestmöglich sich zu positionieren, irgendwo unterzukommen, die andere als Steigbügelhalter für seine eigenen Dinge zu nutzen, sei es durch Zitate oder weißt du, so. Also, und da ist das ja kein Problem. Und dann habe ich gedacht, das ist clever. Also wenn er jetzt quasi den Kunstmarkt erobern würde, dadurch, dass er gedacht hat, ich kann es doch genauso gut wie die anderen. Ich hänge mich da mal rein.
Ja.
Und ich habe auch eigentlich gedacht, smart, 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 mein Lieber.
Ich wüsste so gerne, wie das aussah. Weiß man doch nicht, weil Wasser gemalt hat?
Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht recherchiert, muss ich fairerweise sagen. Vielleicht kursieren auch Bilder davon im Netz, aber ich habe es nicht gesehen. Und dann habe ich eben dieses ernüchternde Ende, das gleich so, geht natürlich nicht. Und dann denkt man, ach so, das geht natürlich nicht. Ist auch nicht unlogisch, dass das natürlich nicht geht, aus Sicht jetzt der Pinakothek. Aber dass du dann gleich Kunstkarriere vorbei. Geile Idee. Am Arsch. Und auch noch deinen Job weg. Das ist natürlich irgendwie ein herber Rückschlag, muss ich sagen.
Werbung.
Also, ich bin ja unter die Bäcker Bäckerinnen gegangen.
Ja, stimmt.
Und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote, ne? Mittlerweile glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also ich schleppe die ganze Zeit Mehl und Nüsse nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, wieso gibt's das nicht in groß? Wieso renne ich die ganze Zeit wegen 10 Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also
ja,
geht es nicht auch qualitativ super und trotzdem bezahlbar. So, und dann habe ich unseren heutigen Werbepartner Koro entdeckt. Und die fragen sich nämlich dasselbe wie ich. Und die haben deswegen den Handel neu gedacht. Weil bei Koro gibt es leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen, was gleichzeitig eben auch weniger Verpackungsmüll bedeutet. Und das ist aus meiner Sicht jetzt schon ein Triple Win.
Ja.
Also ich kaufe da mittlerweile wirklich alles von 1 Kilo geröstete Haselnüsse bis hin zu Kurkuma-Kapseln oder auch Cashewmus.
Ja, macht totalen Sinn. Nicht nur, wenn man Bäckermeisterin ist, wie du. Ne? Nur eine Tudele jetzt. Aber auch einfach, wenn man Nüsschen mag, zum Beispiel. Oder Früchtchen. Ja. Das ist total irre, was für aufregende Produkte Koro hat. Die haben von getrockneten Erdbeerscheiben, die kann man einfach wie so Chips knuspern, dann haben die klassisches Dörrobst, dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappa-Trauben in Vollmilch, die haben Aprikosen in Zartbitter und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. Supergeil. Und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchel-Pesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst.
Könntest du aufhören? Ich krieg sofort Hunger,
ja,
oder will jetzt auf die Homepage.
Ich weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage. Die haben über 1100 Produkte. Das ist irre. Das ist ein ganz guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Und im Ernst, man könnte einfach stundenlang bei Koro online rumhängen, sich umsehen, sich Appetit machen lassen, so wie du, und hätte dabei einfach die beste Zeit des Lebens. Wenn vielleicht noch ein Rabatt dazu käme, wäre es die allerbeste Zeit des Lebens. Naja, man kann nicht alles haben.
Ich sage es. Ich will es sagen, okay? Also, wir haben extra für unsere HörerInnen einen Code. Dieser Code heißt Bauer, Feind und Kuttner. Also schreibt das bitte einfach alles groß und in einem durch. Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de. korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer nochmal in den Shownotes.
Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Mousse kaufen.
Ich möchte es schon essen, ehrlich gesagt.
Ja,
ich
ärgerlich.
Möchte es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen.
Ja, wir klauen unseren eigenen Code und nutzen den nachher. Wobei vielleicht auch nicht, vielleicht ist das so eine richtige Guerilla-Kunst, vielleicht so eine Banksy-Geschichte, vielleicht wird aus dem jetzt was richtig Großes. Der Typ, der da rausgeflogen ist mit seiner Zeichnung eines Pferdes oder so. Oh, jetzt will ich wirklich wissen, was der gemalt hat, ich google das nachher nochmal.
Es tut mir leid.
Es ist vielleicht einfacher, ist ja nicht schlimm, aber es wäre vielleicht einfacher, mit sowas durchzukommen, wenn man so ein bisschen abstrakte Kunst macht, ne? Weil ich kann nicht sehr gut malen, was bei vielen, wie heißt dieses Spiel, wo man immer Sachen aufmalen muss, in Pantomime und oder malen muss.
Weißt Activity oder sowas?
Ja, ganz genau sowas. Und dann, ich habe da schlechte Gene mitgegeben bekommen. Meine Oma war darin richtig beschissen. Die hat immer nur auf 1 Quadratzentimeter gemalt. Also wir hatten natürlich, auch im Osten hatten wir nichts, aber wir hatten DIN A4-Papier. Und der Deal meiner Oma war immer, wir malen so klein wie möglich. Und alles war auf so Daumennagelgröße gemalt.
Wegen Sparen?
Bitte?
Wegen Sparen?
Oder? Nee, ich weiß nicht, sie dachte, erst mal klein anfangen und alles sah immer ein bisschen aus wie ein Hackenschuh. Und wir haben uns ein Riesending draus gemacht und wollten immer diese Blätter aufheben, weil es war noch nicht mal im Ansatz zu erkennen. Und ich habe mich dann immer so ein bisschen erhoben und dachte, ach Oma, wie schwer ist denn jetzt eine Kerze malen und so. Aber dann kriege ich es irgendwie auch nicht richtig hin. Also ich könnte auf keinen Fall, ich bin nicht gut im Malen. Du weißt, ich bin wie du sehr, sehr gut in sehr, sehr vielen Sachen.
Naja.
Aber da hört es bei mir auf. Und deswegen dachte ich, vielleicht käme man besser mit so, weißt du, so Kaminski oder wie der hieß, so ein rotes Bild und dann das die rote Phase nennen. Das wäre nochmal interessant. Mhm. Oder ob der da wirklich so ein Stillleben von Pferd und Bier oder was man so malt, gemalt hätte.
Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass du jetzt zum Beispiel die Erkenntnis hast, dass man es nicht so gut kann. Ich glaube, ich habe gerade diese Serie angefangen, weißt du, der talentierte Mr. Ripley ist ja nochmal neu aufgelegt worden mit
Andrew
Scott.
fürs Fernsehballett besprochen. Oh Gott, Andrew Scott ist so heiß, finde ich. Aber egal.
Mhm. Aber da nicht, finde ich leider. Und ich, also von mir aus hätte es das alles gar nicht nochmal gebraucht, weil ich finde die erste Fassung mit Jude Law und Matt Damon hervorragend. Und aber da malt ja jetzt quasi auch der... Dickie malt ja quasi es in seiner malerischen Phase und versucht ja Picasso nachzumalen. Und es ist richtig, richtig schrecklich, weil er kann es halt gar nicht. Und Picasso, auch wenn es manchmal so aussah, wenn man da zum ersten Mal damit konfrontiert ist, als hätte er es nicht gekonnt, kann es natürlich richtig geil. Und das habe ich dann nochmal gedacht, als ich das gesehen habe. Sind das nicht die Allerschlimmsten, die einfach so malen und immer denken so, eigentlich können sie es schon und wenn sie es noch nicht richtig gut können, wird es aber bestimmt.
Ja, das war auch das Tolle an der Serie, dass dauernd Leute so dazukommen und dazu was sagen müssen und alle so, ja, naja, ne? Und er auch so, ja, aber I'm getting there.
Kannst du malen?
Kannst du grundsätzlich malen? Bist du künstlerisch auf der Ebene?
Ich dachte eigentlich immer, ich kann das ganz gut. Ich bin zumindest nicht untalentiert. Lass mal so sagen, ist schon ein großer Unterschied. Und ich saß aber schon in der 5. oder 6. Klasse im Kunstunterricht und habe schon geschnallt, dass meine Nebensitzerin was macht, was ich nicht machen kann. Also wir mussten damals mit Tusche, ist auch so eine Kinderbeschäftigungsmaßnahme, du musstest einen Kopf malen und dann musstest du mit Tusche auf alle Körperteile, so, also Haare, durftest du nur mit den Buchstaben Haare beschriften. Und das mit Tusche, ne? Und so eine Feder. Und Auge, darfst du nur Auge reinschreiben und Augenbraue, darfst du nur Augenbraue drüber schreiben und Stirn, musst du Stirn schreiben und Backe, Backe und so. Und dann ergibt sich am
Farben
Ende ein Gesicht. Alles schwarz und nur mit Buchstaben. Kannst du dir vorstellen?
Ja, aber ich finde es irgendwie geil.
Es sieht auch richtig geil aus. Es ist richtig cool. Aber da hat sich schon gezeigt, ich bin also von 1 bis 10, würde ich sagen, 4 talentiert, leider. Also wirklich. Dann habe ich eine Zeit lang, das war eine tolle Phase, weil man so mit 15, 16... da hält man sich ja eh für alles Mögliche, ne? Also das ist ja wirklich so die Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten, zumindest geistig. Und man denkt, was kann ich eigentlich nicht? Zumindest könnte ich doch mal alles ausprobieren. Da hatte ich auch Freundinnen, die gemalt haben, richtig geil gemalt haben, wohlgemerkt, und dachte, ja, wie schwer kann es sein, so eine Leinwand zu bemalen? Und es war auch die Zeit, wo man beim Lidl relativ günstig die ganzen Malersets bekommen hat mit Acrylfarbe und 12er-Set, Pinsel und Leinwand im Achterpack. Und auch da habe ich gemalt und relativ schnell gemerkt, ich kann das gar nicht. Es ist bis heute auch bei der Moderation so. Ein weißes Blatt Papier oder eine weiße Leinwand führen bei mir zu absoluten, also es ist einfach, als hätte ich einen Friedhof in meinem Kopf. Es passiert exakt nichts.
Ja, so eine kreative Paralyse.
Wirklich wahr. Also es ist wirklich, als hätte sie mir so rauschen. Also wirklich, als würden Ameisen mir durchs Hirn
ziehen. Mir geht das auch so, dass so eine ganz leere Leinwand, egal wofür die jetzt steht, entweder eine echte Leinwand oder so das Leben oder so, stresst mich massiv. Ich werde erst dann kreativ, wenn, Achtung, typisch Sarah, wenn ich was sehe, was mich nervt. Ich bin quasi am besten dann zu sagen, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, um dann, und dann kommen bei mir die coolen Ideen im Sinne von, so könnte es laufen. Ich erinnere mich, dass ich damals bei, was war das, ZDF Neo, da als wir Kuttner plus 2 gemacht haben, warst du damals zu Gast, wo wir in so einer Küche
gesessen
haben?
War das in der Küche? Nee, da war
ich ganz
nicht.
Genau. Und das, die Ausgangslage war eine Talkshow und dann war ich so, weiß ich nicht, und dann haben die totalen Kack vorgeschlagen, wie in einem Studio mit Stühlen, und dann war ich so, nein.
Was für ein Kack, Studio und
exakt,
Stühle.
Exakt, und dann habe ich all diese, erst dann kann ich kreativ werden, aber genau wie du, so eine weiße Leinwand gibt mir das Gefühl, warte mal, zu viele Möglichkeiten, und dann habe ich auch so eine Paralyse.
Nichts. Und ich kann mir vor allem auch nicht so Räumliches vorstellen. Ich sehe auch nicht das fertige Bild vor mir oder so. Und dann bin ich dazu übergegangen, pass auf, die Sache hat sich noch zum Positiven gewandt. Meine Mutter hat glücklicherweise zu der Zeit diese Phase, wo diese Baumarktbilder geil fand, ne? Wo so Herzen drauf sind, die irgendwie im Gestrüpp liegen oder was. Und die habe ich dann einfach nachgemalt. Und so sind wir kostengünstig im ganzen Haus an Bilder gekommen mit sehr vielen Herzen in allen Farben und Variationen. Auch schon gerne mal dieser Dreiklang, wo man so drei Bilder, die zu Dritt irgendwie Sinn ergeben.
Und das Triptychon oder wie das heißt.
Wie heißt das?
Triptychon oder so ähnlich. Ich weiß
nicht. Ja, beim Altar. Und sowas habe ich dann gemalt. Und davon, die gibt es auch alle noch. Die stehen auch noch irgendwo rum oder so. Dann zeitweise mit Zitaten von Goethe. Wer nicht mehr lebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben. Stark.
Hä? Aber dann warst du ja gar nicht mehr weit weg von Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso.
Das stimmt, das wäre der nächste Step gewesen. Und dann habe ich Gott sei Dank nochmal die Kurve bekommen und einfach eingesehen, ich kann einfach überhaupt nicht malen. Und seitdem habe ich kein Equipment mehr und halte mich fern von Leinwänden. So ist es.
Wobei ich die Idee sehr schwäbisch und sehr gut finde. Also im Grunde warst du ja sowas wie die kleinste Kunstfälscherin der Welt, ne? Einfach Sachen im Baumarkt sehen, sagen, wie, das kostet 50 Euro, kann
Wobei
ich selber.
Wobei man jetzt ganz vorsichtig sein muss. A, zweifelhaft, ob das Kunst ist mit diesen Herzen, sorry. Ja, und B, zweifelhaft, ob man dann schon als Fälscherin gilt oder einfach also als plumpe Nachmacherin.
Ich finde schon. Der Gedanke ist ja der gleiche. Man sieht was, was man schön findet, kann ja keiner was dafür, dass das Kacken hässlich war. Du warst halt noch jung, du wusstest, hattest noch keinen Geschmack. Etwas zu sehen, was man schön findet, haben will und
Dupe
dann selber Fake macht. Was?
Ich habe ein Dupe habe ich gemacht.
Dupe? Was ist das?
Dupe.
Ja, was ist ein Dupe?
Kopiert. Ich habe es kopiert.
Ah, ja,
wie
na,
Handtaschen
du, wie so ein
oder Schuhe oder so. Heute sucht man noch die ganze Zeit.
Du hast einfach ein Fake
Kopien.
Gemacht. Und das finde ich irgendwie eigentlich schon ganz schlau damals, um Geld zu sparen. Und im Grunde sind das ja die coolsten, ne? Leute, die Sachen eins zu eins nachmalen können. Ich habe eigentlich immer krassen Respekt. Es gibt auch so eine Doku über den Meisterfälscher auf Netflix.
Ja gut, aber der konnte auch richtig gut malen. Das ist jetzt auch wiederum nicht zu vergleichen. Der diese ganzen...
Jetzt stell doch dein Licht nicht unter den Malscheffel. Du hast diese Herzen eins zu eins übertragen. Du hast Familie Bauerfeind Geld gespart und wertvolle Baumarktkunst nach... Ahlen gebracht. Du musst aufhören, so schlecht zu dir zu sein. Ich bewundere dich hier aus der Entfernung dafür sehr.
Erinnere mich kurz nochmal an Rembrandt und dann, ich muss kurz sagen, wie sich das aufgelöst hat. Einmal ist es nämlich noch zu mir zurückgekommen. Ich habe ein Bild bestellt über eine App. Ich sage jetzt nicht, ihr kennt so eine große Einrichtungskiste, die es aber nur als App gibt. Und dann habe ich ein Bild bestellt, das hat optimal ins Wohnzimmer gepasst. Es hatte so Kreise, es war ein bisschen Gold, es war ein bisschen Beige. Es war so ein bisschen modern, alles, was man jetzt hat. Goldener Rand, habe ich gedacht, ist ja super. Dann ist das Ding gekommen, war scheiße schwer. Es war ein richtiger Goldrahmen. Also, ob es echtes Gold war oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber er war so schwer,
ich
dass
sag mal
ich kaum
nein.
an die... Wand bekommen habe, aber das Bild war auf den Rahmen geklebt. Also das war qualitativ wirklich was, wo ich sagen muss, das war absurd. Und jetzt ist, warum auch immer, meinem Wohnzimmer zu heiß gewesen oder wirklich einfach generell Qualität, hat sich dieses Papier innerhalb von 2 Tagen abgelöst und ist mir so von diesem schweren Goldrahmen so als Papyrusrolle langsam was? Richtung Couch geflattert. Ich fand das Bild aber trotzdem so stimmig fürs Wohnzimmer und da habe ich einfach nochmal alle meine Farben rausgeholt, nochmal so eine alte Leinwand gefunden und habe dieses Bild, und es ist wirklich, es war auch ein bisschen erbärmlich, aber ich dachte, jetzt male ich auch schon wieder so ein Billigbild von so einer App, die so tut, als würde sie echte Wohneinrichtungsgegenstände verkaufen, male ich nach, um es mir nochmal als Leinwand ins Wohnzimmer zu hängen. Aber habe ich gemacht und hängt da immer noch, weil ich bin auch einfach zu faul, es wieder abzuhängen.
Ich finde es nach wie vor eine gute Sache. Auch da finde ich dich schon wieder unter den Scheffel gestellt. Ist doch schlau. Und du wurdest ja im Grunde gezwungen von den Verkäufern. Ja, also du warst doch bereit, das Bild nur aufzuhängen und anzugucken. Und dann hast du sicherlich mehrere 10.000 Euro bezahlt. Gerade wenn der Rahmen aus massivem Gold war, dann ist es eine Unverschämtheit, dass das Bild nicht hält. Also auch da würde ich vor Gericht für dich aussagen und Sachen sagen wie, sie hatte doch keine andere Chance, Herr Richter, sowas.
Cool.
Bist du für Malen nach Zahlen zu haben? Ich sollte dich noch auf Rembrandt erinnern.
Ja,
aber
erinnere mich später.
Ja,
wir können jederzeit einsteigen.
Malen nach Zahlen
das
könnte uns
früher
das sein.
Wahnsinnig gerne gemacht, aber da war ich 7 oder so. Also das war noch, ich weiß es nicht. Als man halt, wann hatte man Malen nach Zahlen?
Naja,
Mitte der 90er
wir hatten ja nichts.
So?
Wir hatten ja früher nichts.
Ihr hattet
immer
das
nicht vergessen. Wir hatten keine Zahlen, nach denen wir malen konnten. Aber ich habe vor 2 Jahren von Christoph ein Malen nach Zahlen geschenkt bekommen, weil der weiß, dass mir das gut gefallen könnte, weil es eben nicht eine weiße Leinwand ist und man selbstständig denken muss, sondern einfach hier wird die 1 reingemalt,
Geil,
hier
ne?
kommt die 12. Leider war das Bild, was er, oh, das muss ich sehr leise
war's
sagen.
War es der Hund?
Nein, es war was ganz Hässliches, irgend sowas mit Sonnenblumen. Wo ich so dachte, ach, das will ich nicht malen, das will ich mir ja auch nicht aufhängen. Aber das Prinzip, also es liegt noch da, falls du noch mal versuchen möchtest, ich könnte es dir mal mitbringen. Aber das Prinzip gefällt mir gut.
Also wir haben ja mal über so Hobbys und so geredet und ich bin ja weitestgehend weg davon, weil ich habe wirklich, ich muss meine verbleibende Zeit, die ich noch habe, so muss ich es schon auch sagen, also generell jetzt am Tag, aber auch aufs ganze Leben noch gesehen, ich muss mich einteilen. Und ich habe einfach das Gefühl, ich habe das gemacht mit 7, ich muss mich jetzt auf die Sachen fokussieren, die ich noch wirklich machen will. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, wenn du verstehst. Und
ich
deswegen halte
ich
mich von so Hobbys fern.
du hast dieses Geheimprojekt, was vermutlich die Welt ändern wird, über das du nicht sprechen darfst, und du musst halt auch noch backen. Ich sehe auch nicht, wie da eben noch Zeit für Malen sein soll.
Ich backe richtig viel, das wollte ich dir auch schon ewig erzählen. Ich habe jetzt glutenfreien Sauerteig angesetzt. Jetzt mache ich nicht nur normalen Sauerteig, ich mache auch noch glutenfreien Sauerteig. Das ist mein neuestes Experiment und es stimmt. Das braucht viel Liebe und Zeit und da muss ich mich auch wirklich dolle konzentrieren, damit ich auch wirklich einfach geiles Brot kriege, weil das ist mir schon wichtig.
Ey, ich kapiere es, ich liebe geiles Brot. Ich bin ohne Scheiß, Brot ist mir weh. Ich bin kurz dafür, um mir ein Brot zu tätowieren. Gerade Sauerteigbrot ist genau meins. Warum hast du mir eigentlich noch keins geschenkt? Kann ich eins mit Gluten haben?
Ey, weil es ist so heiß begehrt. Es ist eigentlich immer schon weg und es wird richtig gegeizt mit Brot, ey. Also Brot ist, da wird um Scheiben gefeilscht. Also manchmal, wenn Besuch da ist und jemand sagt, kann ich mal das Brot probieren, gibt's heftige Proteste und es wird dann, da heißt es, nein, dann reicht es ja nur noch einen Tag weniger und so. Und dann, es gibt nie so, und ich backe nie zwei, ich backe immer nur eins. Irgendwie bin ich da so.
Vielleicht nur eine Scheibe, dass ich mal probieren könnte. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir arbeiten schon so lange zusammen und ich liebe Sauerteig. Ja,
ich pack die in so einen Noppenumschlag verpackt und eine Scheibe stecke ich dir rein, schick mir die Adresse und ab geht die Post.
Ja, Mann, bitte, weil ich liebe Brot, wirklich. Sag mal schnell, wo ist der Unterschied zu glutenfrei, was anderes Mehl und ist dann aber eine Riesenproblematik in der Zusammensetzung oder so? Soweit ich mich erinnere, ist das doch der Brotklebstoff, oder?
Richtig, das ist nämlich der Gag. Also der Gag ist tatsächlich, dass du nichts hast, was klebt bei glutenfreiem Mehl. Ich habe Reismehl, weil es der einfachste ist, ähnlich wie Weizensauerteig, ist Reis-Vollkornmehl-Sauerteig, der am einfachsten geht, schnell hochgeht und unkompliziert im Unterhalt ist.
Klar.
Und den braucht man ja auch, weil wir ja nicht so anstrengende Mitbewohner.
Mir erzählst du nichts Neues, kenne ich mich aus mit.
Und dann habe ich den angesetzt, auch schon zum zweiten Mal, der erste ist mir gleich verschimmelt und so. Und da habe ich wild gemixt mit Buchweizen, das war mir alles nichts, okay. Habe ich jetzt gelassen, einfach nur Reismehl, komm, konzentrier dich auf eine Sache, zieh durch.
Ja,
durch,
Mann.
Da.
Und, durch da!
Das klappt wirklich super. Nach 4 Tagen kannst du ein Brot backen und es gibt ja auch hier in Berlin so ein paar Bäckereien, die glutenfreies Brot anbieten. Und mein erstes Brot war exakt wie das aus diesen Bäckereien. Und ich war so, okay, das ist irgendwie krass. Und also es klebt natürlich nichts, es bleibt weitestgehend so ein Klumpen. Man hat immer Angst, oh, es ist irgendwie kaputt oder es geht nicht richtig oder es gibt kein gutes Brot. Aber jedes Brot wird super und du musst halt stattdessen so mit Flohsamenschalen oder Stärke oder so arbeiten, damit es halt trotzdem zusammenklebt.
Und das wollte ich gerade fragen, kann man es trotzdem schneiden oder muss man es am Ende mit so einem Löffelchen essen?
Nein, du kannst es schneiden. Es wird gebacken, es ist tipptopp, es sieht aus wie richtiges Brot, es schmeckt fast wie richtiges. Also, wenn man es mit anderem Mehl vergleicht, man weiß natürlich immer, wie Weizen, Dinkel oder Roggen schmeckt oder so, weil man es auch so gut kennt. Aber wenn man sich schon dran gewöhnt hat, dass man jetzt sowas mit Buchweizen oder Hafer oder, keine Ahnung, Reis oder so macht, dann, oder Kastanie, jetzt habe ich leider richtig viel Kastanie da reingekippt, alles schwierig gestunken wie Sau, hat sich ein bisschen rausgebacken, aber naja, ich bin noch in der Experimentierphase, aber man kann alles essen und es wird gut.
Was wie Kastanie? Kastanienmehl oder Kastanien?
Ja, und ich habe gleich, weil ich schon so lange das andere Brot backe und da achte ich nicht mehr drauf. Ich kipp einfach wild zusammen, wonach mir so der Sinn steht und es ist immer geil. Jetzt habe ich einfach so mehr, also die Hälfte des Mehls war Kastanie und schon beim Riechen dachte ich, wow, Kastanie, mein Freund, was ist mit dir los? Das stinkt wirklich so ein bisschen nach abgestandener. Ich sag's jetzt nicht, aber es riecht wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es riecht so nach abgestandener Oma, aber ich habe gedacht, das ist schon wieder alte Leute-Shaming, deswegen wollte ich es nicht sagen. Wir piepen das, ich meine das nicht so. Mir ist nur nichts Adäquates eingefallen.
Ja,
was riecht denn richtig abgestanden, schlimm, stinkig?
Abgestanden reicht ja schon. Oder so nach Keller oder so nach Sachen, die leicht feucht geworden sind und dann
nicht
richtig
getrocknet. Keller, sondern eher so nach vielleicht Müll auch zu lange nicht rausgebracht oder so. So richtig, wenn schon sowas durchgezogen ist.
Spätestens jetzt müssen wir die Omi wirklich piepsen.
Die Omi
wir
müssen piepsen.
Niemand wird
ich liebe
wird
Omis.
Mitkriegen.
Ich bin ja mental selber Omis. Eine Oma. Ich meine
ja, aber weißt du
so.
Was, du hast recht, es riecht trotzdem bei Omis in der Wohnung immer jetzt nicht ganz so krass wie Kastanie, aber es riecht immer ein bisschen älter, vielleicht weil diese, also nicht die Omi riecht älter, glaube ich, sondern die, du sagst, wir sollten jetzt langsam uns wegentfernen von dem.
Nein, ich habe mir gerade gedacht, wenn man mal sagen würde, Oma, weil die riecht nach Kastanie. Aber egal.
Ja, aber das wäre doch perfekt. Omi fühlt sich dann nicht angegriffen, weil Omi nicht weiß, dass wir mit Kastanie meinen alter Omi-Geruch. Und dann denkt die Omi, sagt ihren anderen Omis, also meine Enkeltochter hat gesagt, ich rieche nach Kastanie, wir haben eine richtig gute Beziehung. Ist doch gut, also, ist safe, Katrin.
Ich finde, wir sollten da auch nochmal eine Sondersendung zu machen über Geruch im Alter. Warum das so ist, warum man dann irgendwann so, ich weiß gar nicht.
Na, man wird alt. Alte Sachen riechen. Ja. Warum sollte nicht auch ein älterer Mensch anders riechen als ein... Ich meine, die Leute labern doch immer von, wie gut Babys riechen. Oh, ganz frisch und ganz süß und oh, ich will das aufessen. Und es stimmt, wenn du in so einen Kindergartenraum kommst, riechst du sofort Kind. Das riecht süßlich und so ein bisschen fresh und noch nicht ganz ausgereift. Und macht doch Sinn, dass ein älterer Mensch eben ein bisschen aus, so wie Käse und Wein, dass man einfach ein bisschen älter riecht. Das heißt ja nicht gleich
stinken. Ich weiß schon, was du meinst, aber es ist halt irgendwie, sind es ja eher, also würden, glaube ich, viele sagen, ohne dass ich da jetzt, ne, ich will da jetzt niemanden beleidigen oder so, aber es sind ja oft so ein bisschen unangenehmere Gerüche. Oder so ein
Katrin,
bisschen.
Ich versuche es gerade zu retten. Wir müssen da, ich versuche gerade so zu tun, als würde das
ja,
nicht stimmen.
Ja, meinst du, dass das alte, meinst du, die ältere Leute fühlen sich jetzt angegriffen von uns, weil sagen wir jetzt nicht einfach die Wahrheit? Also ich kann andere Begriffe verwenden, aber
nein,
jeder ist doch schon mal, wie du gerade gesagt hast, bei der Oma rein und dachte, bei der Oma riecht's anders. Wie soll man das sonst nennen, außer ein bisschen
eben wegen
stickig,
alter Reifen,
stickig?
Gereift. Das ist der, deswegen kam ich mit dem Käse um die Ecke. Bei Käse denkt, bei gereiften Käse denken manche Menschen ja auch, aber richtige Käsefans sagen, das ist ein guter gereifter Geruch. Und dieser Mensch, die Omi, ist einfach 80 Jahre lang gereift. Das macht Sinn, dass Haare und Haut und natürlich auch die Wohnung und so, ne, die war jetzt auch schon länger nicht mehr bei IKEA, um sich so ein freshes Billigregal zu kaufen. Lass uns gereift sagen. Ich finde,
aber lass uns auch
nochmal
ganz ehrlich sein, weil ich finde nicht, dass das erst im Alter anfängt, sondern ich finde, ganz ehrlich, ich weiß nicht, inwieweit du jetzt bereit bist, hier offen zu berichten. Ich habe das Gefühl, dass es ehrlich gesagt auch in unserem Alter schon erste Unterschiede gibt, oder?
Ja, aber weißt du, was ich glaube? Oh Gott, wie, als wenn du mein Leben kennst. Hm. Ich bin ja hier, wie du vielleicht schon mal gehört hast, auf dem Land. Ich kümmere mich ja gar nicht mehr um Aussehen und so. Ich muss auch mal wieder raus in die Stadt, ohne Scheiße. So gut tut es mir jetzt auch nicht.
Ich muss mal wieder duschen, ich fahre mal wieder in die Stadt.
Exakt. Und auch mein Mann war neulich so, wir arbeiten hier super viel. Und dann riecht man eben wirklich so ein bisschen. Und jetzt kommt der Punkt, ich glaube, in unserem Alter fängt es an, uns ein bisschen egaler zu sein. Wenn du in deinen 20ern oder vielleicht auch noch Anfang 30 bist, dann musst du ja noch was reißen. Dann weiß man ja noch nicht, dass man der Beste der Besten ist, so wie wir zwei. Du musst also noch ein bisschen kämpfen. Und kämpfen bedeutet auch, sich waschen, auch mal ein Deo auftragen. Und ich muss nicht mehr groß kämpfen. Mein Mann hat mich aus allen Richtungen schon gesehen und gerochen. Was soll ich jetzt den Aufwand machen, wenn ich dich gerade auch gar nicht so oft sehe, sondern wir häufiger so quatschen. Ich glaube, das ist das Problem. Und die jungen Menschen denken dann, diese über 40-Jährigen, die riechen schon so ein bisschen älter. Das liegt nur daran, dass wir nicht mehr so oft Lust auf Deo haben, glaube ich.
Ah ja, okay. Ich hätte nämlich gesagt, bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte nie das Gefühl, dass man in den jungen Jahren so viel machen musste, weil, wie du sagst, man eben wahnsinnig gut riechend einfach schon aufgestanden ist.
Auch mit 20?
Ja, ich habe nie irgendwie gedacht, jetzt sollte ich aber mal duschen. Aber jetzt so die letzten, weiß ich nicht, Jahre, denke ich so, das scheint jetzt ein anderes Thema zu sein als früher. Also ich finde tatsächlich, dass sich das verändert. Und
ich
was mir auch aufgefallen ist, ich will jetzt niemandem zu nahe treten oder so, aber mir ist aufgefallen, dass Leute, es kann auch eine Typsache sein. Ich will das jetzt mal zur Diskussion in den Raum stellen, dass ältere Leute teilweise mehr, und mit ältere meine ich eben jetzt auch schon unser Alter, ab da losgehen, zum Beispiel mehr Mundgeruch haben als Leute in jungen Jahren. Entweder habe ich damals auch so viel geraucht, dass ich einfach gar nichts mehr gerochen oder mitbekommen habe, ist auch möglich. Es hat mich nicht interessiert oder es hat sich wirklich was verändert und ich würde auf C tippen.
Ja, mit Mundgeruch hast du recht, fällt mir gerade auf. Das ist tatsächlich ein bisschen so ein Ding. Also ich will einmal nochmal zurückkehren zur Entwicklung des Geruchs. Als Babys riechen super geil. Ich wette, die Natur hat das gemacht, damit man die bloß nicht wegwirft, nicht böse ist zu denen und so. Weißt du, so ein extra betörender Geruch wie eine Rose, dass man denkt, that's precious. Und das gilt, glaube ich, noch bis Kinder. Und dann haben wir ganz vergessen, darüber zu reden, kommt die Pubertät. Und in der Pubertät ändern sich ja auch Sexualhormone und so. Und erwiesenermaßen stinken Kinder in der Pubertät ja wahnsinnig. Also erstens, weil die bis dahin selber auch noch nicht so richtig ein Gefühl von, Hygiene. Als Kind habe ich es gehasst, mich zu waschen. Was ich Waschlappen nass gemacht habe, ich habe mich gewaschen, Mama, guck, der Waschlappen ist doch nass. Sieht ja jeder, dass hier überall Wasser am Waschbecken ist. Und dann musst du
in der Pubertät... Clever, dich hat bestimmt niemand durchschaut.
Ja, ja, was ich aufs Maul bekommen habe dafür, aber ich habe es immer weiter versucht. Und in der Teenagerzeit, da erinnere ich mich sogar noch, dass meine Mutter das zu mir gesagt hat und meinte, Sarah, du musst unter einen Pullover auch ein T-Shirt und du riechst ein bisschen nach Schweiß. Und ich kenne so viele Eltern von Teenagern, die sagen, Alter, ja, irgendwann fangen die
Teenager
an zu stinken.
Teenager ausgenommen, das stimmt.
Ja, aber das ist die Zeit, auch weil dann eben die Hormone sich ändern und man wirklich auch anders riecht. Und dann ist man peilt man das irgendwann, dann kommt die Phase, in der man zu viele Produkte benutzt, weil man das dann überkompensiert.
Weißt, die Axtzeit. Kennst du das?
Exakt, Alter, junge Schwede. Leute, wo du vorbeiläufst und denkst, Alter, ein bisschen weniger von diesem alkohollastigen Parfum wäre für alle gut. Und ich glaube, das zieht sich bis Anfang 30. Dann macht man davon ein bisschen weniger und dann könnte ich mir aber vorstellen, um auf dich zurückzukommen, dass, ich meine, der Körper biologisch verfällt ab 25. Ab 25 stirbst du im Grunde. Da sterben deine Zellen und bis dahin wird so. Und vielleicht ist das schon dieser Todgeruch, dieses, ja, meine Zellen gehen langsam kaputt, meine Hormone ändern sich, vielleicht das. Weil ich glaube schon, dass du recht hast. Beim Mundgeruch weiß ich nicht, vielleicht weil Zähne alt werden.
Ja, ich frage mich das eben auch und bei ganz alten Leuten ist es oft ja so ein metallischer Geruch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es setzt so eine leicht, ich weiß nicht, es ist so säuerlich-metallisch. Ich kann es gar nicht
besser
beschreiben.
Ist das nicht Blut? Metall ist ja immer Blut. Du meinst, oh Gott.
Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich muss das mal recherchieren. Es gibt bestimmt einen Grund dafür. Das ist, glaube ich, auch nichts, was ich jetzt so, weißt du, so, also als so alleinige Einsicht.
Ja, weiß man ja nicht. Aber könnte doch metallisch, könnte Eisen ist Blut. Vielleicht bluten die einfach alle. Vielleicht ist es so eine innere Verblutung. Oh Gott.
Ich weiß es nicht genau.
Ja, ich
wusste mal Sicherheit.
Wir wollen beide sagen, wir wissen es nicht genau.
Das, also auf jeden Fall scheint das ja irgendwas zu sein, dass sich so Körperprozesse auf jeden Fall verändern. Aber es ist ja wahnsinnig spannend. Hey, wie sind wir denn da jetzt irgendwie hingekommen?
War ein sehr gutes Thema. War ein Tippitoppi-Thema. Die Kastanien. Kastanienmehl riecht nach oben. So sind wir hingekommen.
Mein Gott, ja. Erstmal nicht so viel Kastanienmehl nehmen, das ist vielleicht die Moral von der Geschichte.
Das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich war, kennst mich ja wieder ein bisschen aufgeregt, weil hier fängt ja wieder alles an zu blühen, die coolen Sachen, aber auch die, wo ich letztes Jahr so dachte, Alter, wie viel Esskastanien und Quitten, weißt du, ich habe ja Jahre euch immer Sachen mitgebracht, ohne dass irgendjemand das wollte. Hier, ein riesiger Arm Mangold, warum nicht 2 Kilo Esskastanien? Ich warne dich nur vor, die Zeit wird wieder kommen und du wirst wieder Essen von mir haben müssen und ich habe eben so super viele Esskastanien und war kurz aufgeregt, weil ich dachte, Katrin backt mit Kastanien. Aber dadurch, dass wir jetzt festgestellt haben, dass das nach toter Oma riecht,
kann
man sein,
darf
dass nicht
so viel nehmen. Es gibt natürlich Reismehl, ist eben ähnlich wie Reis, schmeckt da dann nichts. Ne? Ist ein bisschen ein Problem bei glutenfreiem Mehl. Deswegen Kastanie ist sehr intensiv. Also dachte ich, ja, das ist super. Ich hatte auch schon Brote mit Kastanienmehl und fand das mega. Und habe jetzt gedacht, ey, super, kipp viel davon rein. Es war, glaube ich, einfach die schiere Menge. Dass ich dir die Kastanien abnehme, steht außer Frage. Wenn ich die mahlen kann und zu Mehl machen kann, werden die in meinem Brot verbacken. Das ist ja klar.
Okay, geil. Weil plus, man kann die ja auch noch als Snack und als, ich hatte ja einmal ein Püree daraus gemacht, was sehr lecker war, aber aussah wie Couscous, was ich wiederum nicht so attraktiv finde. Sieht sehr unattraktiv aus, so ein Püree. Aber das war gar nicht so schlecht, weil es sehr süß ist. Aber die Frickelei nervt wie Sau. Also you do this, aber da die scheiß Kastanien aus ihrem scheiß Pullover rauszufriemeln, da dachte ich, habe ich keinen Bock. Ja, gebe ich dir alles. Ohne Scheiß, ich werde dich ab Spätsommer ernähre ich dich durchgehend bis zum Winter.
Vielleicht sind Kastanien aber auch einfach nur als Kastanien geil. Und alle weiterverarbeitenden Maßnahmen sind nicht gut für sie. Auch optisch alleine schon mal. Vom Bestand nicht zu sprechen.
Werbung. Oh, ich habe ja so ein ganz merkwürdiges Faible für die polnische Sprache. Ich glaube, das liegt daran, dass ich immer so gute Erfahrungen mit Menschen aus Polen gemacht habe, weil die oft so lustig sind und gleichzeitig herzlich, ohne sich zu verbiegen und so. Das ist genau meine Tasse, Mensch. Bisher kann ich aber trotzdem nur die polnischen Klassiker sagen, wie zum Beispiel Ich liebe dich, Kocham cię oder Dobry dzień, guten Tag, das ist relativ einfach, und Smacznego, das heißt Mahlzeit, das ist für uns beide sehr relevant. Aber zum Glück ist Babbel ja von Anfang an unser Partner in Sachen neue Sprachen lernen. Also sollte ich mich jetzt auch langsam mal ein bisschen ransetzen, um meinen Polnischen ganz bisschen flüssiger zu machen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, wir sollten langsam Fortschritte machen, denn Babbel ist, wie du sagst, sehr lange schon an unserer Seite und die haben nicht nur Polnisch im Angebot. Nein, diese preisgekrönte Sprachlern-App hat 14 Sprachkurse. Nicht nur für uns, für euch alle. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch. Und die Lektionen von Babbel, da werden wir nicht müde, das zu betonen. Die behandeln alltagsrelevante Themen und haben kurze, realistische Dialoge. Das ist ja wichtig, ja, wenn man sie dann mal ist einsetzen wichtig. Möchte, die Sprache. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 SprachexpertInnen erstellt. Da kann also schon mal nichts schiefgehen. Und die Kurse sind individuell auf die Erstsprache der Lernenden sowie verschiedene Lernziele ausgerichtet. Also da kann man sagen, ich brauche das mehr für den Beruf oder ich möchte das lieber für die Reise. Und das ist dann für jedes Sprachlevel verfügbar. Also da wurde wirklich an alles gedacht.
Ja, perfekt. Was mir persönlich auch gut in Kram passt, ist, dass die Lektionen dann nur so etwa 15 Minuten lang dauern. Man kann die sich auch im Notfall einfach auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder in der Mittagspause reinziehen. Das passt auf jeden Fall. Und bei Bubble gibt's eben nicht nur Lektionen, sondern auch Podcasts und Spiele und so richtigen Online-Gruppenunterricht mit einer richtigen Lehrkraft, sodass das Lernen tatsächlich abwechslungsreich und effektiv bleibt. Das ist schon wichtig. Man kann sich sogar ans Lernen erinnern lassen bei Bubble. Das bräuchte ja, ich, glaube ich.
Das scheint mir eine lange unterschätzte Funktion gewesen zu sein.
Du bist wieder dran. Ja, sehr gut, Bubble.
Sehr gut. Und ich erinnere euch jetzt auch nochmal dran, dass es extra für unsere ZuhörerInnen einen Code gibt. Und der heißt wie immer Labern. L-A-B-E-R-N. Das, was wir hier tun. Und damit erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das ist immer wieder super. Ihr zahlt also 6 Monate, ihr lernt ein ganzes Jahr. Perfekt. Wichtig, dabei ist nur der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, also Bubble Live ist nicht in diesem Angebot enthalten. Infos und Code einlösen könnt ihr auf bubble.com/labern. Und dieser Code ist gültig bis zum 31.05.24. Wem das jetzt zu schnell ging oder irgendwie, dann schaut doch einfach nochmal in den Shownotes.
Ja, es macht Schneego. Keine Werbung mehr. Ja, sie haben es nicht so leicht, die Kastanien. Ey, wo du gerade über Reismehl sprichst, ich habe vorhin eine coole, nur eine ganz kurze gute Nachricht gelesen. Und zwar gibt es jetzt Elektronik, die man essen kann. Ich komme drauf, weil in der Nachricht stand, dass sehr oft Drohnen benutzt werden für Hilfslieferungen, ne? Medikamente und so, wo man nicht hinkommt, das wird mit Drohnen gemacht. Und jetzt hat irgendjemand, ey, frag mich nicht wo und wann und so weiter und so fort, die Drohne zur Hälfte essbar gemacht. Die Flügel sind, deswegen komme ich drauf, aus Reismehl beziehungsweise Reiskuchen, Speiseöl und Schokolade. Wow. Das bedeutet 50% der Drohne, du lässt dir erst schön Penicillin runterwerfen und danach nimmst du die Drohne und frisst die Flügel auf. Ist das nicht geil?
Aber das ist ja wahrscheinlich in Krisengebieten total super, weil du dann auch was zu essen hast.
Ja, ja, darum geht's ja. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man sagt, sondern dass man, wobei ein Teil von mir denkt, wie kommt dann die Drohne zurück? Und dann ist dann nicht gleich die ganze Drohne im
Arsch. Gar nicht, glaube ich. Ich glaube, die Drohne, wobei vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, die anderen 50% bestehen noch aus Strom und woraus Drohnen bestehen, die kann man nicht essen. Aber so ein paar Schokoreisflügel, ist das nicht geil, was alles geht?
Ich habe als allererstes gedacht, was ist denn, wenn es regnet? Geht das oder ist dann geht der Kuchen dann flöten oder was? Dann hast du nämlich gar nichts mehr.
Oh ja, das weiß ich nicht. Das habe ich natürlich nicht recherchiert. Aber vielleicht ist es auch gut zusammengeklebt mit so Speise. Also es gibt ja bestimmt so ein bisschen wasserabweisend mit dem Fett. Vielleicht, dass sich das nicht sofort löst. Und Schoki ist ja auch nicht wasserlöslich in dem Sinne erstmal. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Fett dafür sorgt, dass das nicht wasserlöslich ist. Man arbeitet sogar an wiederaufladbaren, essbaren Batterien. Bisher haben die nur für 10 Minuten Strom. Und wiederaufladbar ist im Grunde auch ein bisschen quatschig, wenn man sie aufgegessen hat. Aber allein das, also es klingt jetzt schon noch sehr albern, aber irgendwie geil, ne, was so geht.
Ja, ist mega cool. Es geht wirklich total viele Sachen. Apropos, was so geht. Sag mir mal, ob ich das schon gesagt habe, wobei du erinnerst dich ja auch nie an das, was wir hier besprechen.
Und das macht mich zu einer guten Gesprächspartnerin, weil ich jedes Mal vollkommen überrascht und freudig erregt bin. Was? Freddie Mercury hat sein Haus verkauft? Was?
Ja, mein Lateinlehrer hat das immer gesagt, dass er eigentlich nur den Job übersteht von Schuljahr zu Schuljahr, indem er einfach die grandiose Fähigkeit hat, komplett von der Platte zu löschen, was er im letzten Jahr gemacht hat und dazu übergegangen ist, sein komplettes Wissen aus der Hör zu beziehen. Ich habe ihn geliebt, aber das vielleicht als, so ist es bei uns hier auch. Ja. Habe ich dir von dem 62-Jährigen erzählt, der eine Niere von einem Schwein bekommen hat?
Ich glaube nicht. Christoph erzählt mir auch immer so interessante Funfacts. Deswegen ist irgendwas klingelt, aber ich glaube nicht von dir. Erzähl erst mal. Schweineniere.
Ja, es ist einfach das. Also es ist ja, also tatsächlich ist es ja so, dass man eigentlich ja eine Transplantation Von Organen macht man von Mensch zu Mensch und das jetzt quasi Cross-Transplantation von Tier zu Mensch ist ja nicht möglich eigentlich. Mhm. Und jetzt haben sie aber wohl diese Niere, die konnte so bearbeitet werden, also auch genetisch und so, dass sie eben in einen Menschen passt und der menschliche Körper das im besten Falle auch nicht abstößt. Also sie haben es, glaube ich, schon mal mit... darfst du mich nicht fragen, aber sie haben es schon mal mit anderen Organen probiert und die sind dann wieder abgestoßen worden, weil das gar nicht so einfach ist, quasi wirklich von dem Tier zum Menschen zu transplantieren. Aber es ist natürlich eine, also es wäre ja ein Gamechanger im Transplantationsbusiness. Und bei dem, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her und ich hoffe, dass das immer noch stimmt, bei dem hat das geklappt und der ist nach 2 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat jetzt quasi eine Schweineniere, die für ihn funktioniert. Also bei so Transplantationen muss man immer gucken, das kann, der Körper kann auch nochmal später auf die Idee kommen, dass ihm das jetzt alles nicht so richtig taugt oder was auch immer. Man steckt nicht drin. Aber bei dem ist es jetzt erstmal gut gelaufen. Das ist doch total krass einfach, oder? Das klingt doch absurd.
Ja, aber andererseits irgendwie auch nicht, wenn sich die Organe im, das ist aus dem Schwein raus oder haben die das außerhalb vom Schwein mit schweinischen Zellen, sowas geht ja glaube ich auch, ne, gezüchtet oder haben die einfach dem Schwein die Niere rausgemacht und dem Mann die reingemacht?
Ja, genau, es ist eine Schweineniere und die muss dann quasi irgendwie so genetisch bearbeitet werden, dass sie auch zum Menschen passt, so und das haben sie gemacht und dann, genau, haben sie sie wieder eingesetzt.
Also klar, es ist irgendwie super crazy und gleichzeitig, ja, warum auch nicht, ne, wenn das Organ halbwegs ähnlich ist. Ich meine, jetzt habe ich ja auch keine Ahnung von Transplantation, aber irgendwie irre. Technik und Fortschritt und so fetzt manchmal.
Es ist total geil. Wünschst du dir manchmal, dass du es auch besser könntest? Ich wünschte mir manchmal, ich könnte irgend sowas. Ich würde jeden Tag in so ein Labor fahren und irgendwie so Schweinenieren modifizieren. Weißt du, einfach weil ich es kann. Das wäre doch total genial.
Du rettest doch die Welt auf anderen Ebenen schon. All die Fußballer-Interviews zum Beispiel, die du jetzt machst und die Optimopti-Kurse. Das muss ja auch jemand machen, Katrin. Wir können nicht auch noch Schweinenierenzucht bei Optimopti anbieten. Du musst manche Sachen auch einfach lernen abzugeben, dass das andere Leute auch gut können. Lass uns doch darauf einigen, dass du es vermutlich exakt genauso könntest, aber nur keine Kapazitäten dafür hast. Insofern danke an all die Leute, die sich um Schweinenieren kümmern. Katrin könnte es auch, aber wir haben leider keine Zeit.
Es ist im Prinzip wie Mal nach Zahlen, ich komme halt einfach nur nicht dazu. Ne?
Exakt, so, genau. Das ist eben so ein bisschen auch die Krux für Leute, die alles können. Wir haben gar nicht die Zeit, all das zu machen. So, also ich verstehe das. Bitte werd da jetzt nicht traurig, dass du nicht auch auf der Ebene die Welt retten kannst. Denn du könntest, angenommen all diese Menschen verschwinden irgendwann, könntest du im Notfall dich mit der letzten Kraft ins Labor schleppen und das auch machen. Und das muss reichen, Katrin.
Ja, das stimmt. Ich habe gestern gepostet, ich bin mit dem Taxi irgendwo hingefahren und habe, weil ich mich auch so wahnsinnig lustig finde, geschrieben, ich überlege mir ein eigenes Taxi zu kaufen, was ich auf ganz vielen Ebenen wahnsinnig witzig finde. Und dann hat aber eine Hörerin von uns geschrieben, das solltest du lassen, weil sonst ist es vorbei mit den Taxis.
Ja, siehst du,
das
guter
ist
Punkt.
Das Ende der Taxis.
Taxi-Business kaputt machen,
wenn du eins kaufst.
Ach, ich habe vergessen, dass du ja auch diese Superkraft hast, Sachen einfach zu beenden durch Anwesenheit.
Ja, und dann habe ich gedacht, damn, das habe ich nicht bedacht. Das bedeutet, ich muss nämlich schon auch aufpassen, wie ich meine Fähigkeiten einsetze, weil wir wissen, wenn ich zur falschen Zeit am falschen Ort auftauche, dann hat das bedeutet das für viele Leute, das war's, ist over.
Aber dafür hast du mich ja als Partnerin. Also ich hoffe, dass man das Ding so austricksen kann, dass du die Ideen mir weitergibst, wenn ich die mache für dich, das nicht vor die Wand fährt und dann können wir ja trotzdem 50-50 oder sagen wir mal 70-30 machen. Du 30 für die Idee, ich 70 für die Umsetzung.
Ich bin nicht sicher, ob wir da ins Geschäft kommen, ehrlich
gesagt.
Doch.
Lass mich das mal mit meinem Manager klären. Du kriegst einen Anruf. Dafür haben wir dann wenigstens ein eigenes Taxi. Also die Frage ist ja, entweder haben wir kein eigenes Taxi und die gesamte Taxibranche geht den Berg runter wegen dir oder wir hätten ein eigenes Taxi und du kriegst nur 30%. Aber das ist doch besser als nichts, Katrin.
Ja. Ja, gut, okay. Ich glaube, ich muss nochmal drüber schlafen. Kann ich nochmal drüber nachdenken?
Ja, denk nochmal drüber nach. Ich wollte dich übrigens schon seit Ewigkeiten fragen, wie dein Gesangsunterricht läuft. Weißt du noch, du wolltest doch, für mich soll es rote Rosen regnen lernen. Ich übe sie einmal schon auf der Ukulele. Ich könnte dich irgendwann dabei begleiten.
Ja. Ja, also ich war ja einmal da und
nein, seitdem ist das
dann hatte ich nochmal Termine angefragt. Es ist
es
echt
kaputt
ein bisschen
gemacht.
Ein Nachteil an diesem Job tatsächlich und auch an Berlin. Es gibt mehrere Faktoren. Man kann nicht so viele Sachen, also ich habe neulich mit Freundinnen gesprochen. Eine Freundin ist weggezogen nach Leipzig. Und dann haben wir gesagt, pass auf, in Berlin kannst du am Tag eine Sache machen, weil dann ist der Tag einfach um. Wenn du nochmal wohin fahren musst, du hast irgendwo einen Termin, der Termin dauert, du musst im Stau wieder zurück. Es ist einfach nicht möglich. Es ist immer gleich der Tag weg. Dann haben wir gesagt, hey, in Leipzig kannst du bestimmt drei Sachen machen, weil die Wege sind kürzer, alles ist quasi in 15 Minuten erreichbar und so kannst du dir drei Sachen vornehmen. Drei Termine am Tag, kein Problem. Und dann haben wir gesagt, hey, Aalen, da wo wir herkommen, in Aalen kannst du fünf Termine am Tag machen, weil super easy. Jeder Weg sind nur fünf Minuten.
Ja.
Alles ist irgendwie total entspannt. Es ist wirklich so ein Faktor, dass ich manchmal denke, vielleicht muss man alleine deshalb auf irgendwie ländlichere Strukturen zurückgreifen, einfach weil man mehr gewuppt bekommt. Das ist, glaube ich, wirklich ein Fakt. Jetzt habe ich ja eh schon relativ so einen vollen Terminkalender. Ich habe wirklich gemerkt, wenn du jetzt sagen könntest, ich komme jeden Mittwoch um 11, das machen wir jetzt aus, das mache ich bis zum Ende des Jahres. Aber im Prinzip sagst du jede Woche, ah, Mittwoch geht's eigentlich nicht. Oder wenn es geht, geht's eigentlich nur von 13 bis 14 Uhr. Ah, dann geht's bei dir die Woche nicht. Dann lass mal in der Woche drauf gucken. Ja, da bin ich gar nicht da. Ja, dann vielleicht. Und so schiebst du es dreimal irgendwie um vier Wochen und dann denkst du irgendwann, weißt du, was, glaube ich, gar nicht stattfindet? Gesangsunterricht. Ist so schade, weil ich meine, in mir steckt eine Edith Piaf.
Ich weiß es ja. Ich habe mich eh gefragt, warum du überhaupt Gesangsunterricht machst, weil ich davon ausgehe, dass du das eigentlich schon perfekt beherrschst. Folgende Idee. Du weißt, ich bin dafür da, um dein Leben zu optimieren. Das hier ist ja ein fester Termin, den wir
einmal
die Woche
haben. Soll ich immer singen, statt dass wir eine Stunde
aufsetzen? Was ist, wenn wir einfach 20 Minuten pro Folge abknapsen, in der ich dir Gesangsunterricht gebe? Denn wie schwer kann es schon sein? Du singst und ich sage Sachen wie... Ja, klingt doch schon ganz gut oder klingt noch nicht so gut.
Ja.
Und also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es beim Gesangsunterricht irgendwie anders läuft. Und die 40 Minuten Laberei vorher ist dann gleichzeitig deine Stimmenaufwärmung. Du kannst ja während, wenn ich lange Sachen erzähle, kannst du ja das Mikro auf Mute machen und dich schon so ein bisschen einsingen, dass man im Hintergrund so ein Mi-Mi-Mi-Mi-Mi, ich nehme an, das macht man auch. Ganz genau. Und die letzten 20 Minuten sind immer Katrin singt, Sarah motzt.
Oh.
Weil das ist immer fest, Katrin. Das findet immer statt. Und ich bin jetzt vielleicht nicht die beste Gesangslehrerin, aber ich habe eine Ukulele. Ich könnte dich, wie gesagt, begleiten. Und am Ende würde vermutlich wieder ein Konzert in der O2 Arena, die nicht mehr so heißt, und bei Schrumm springen. Wie findest, möchtest du das?
Auch darüber müsste ich noch mal kurz nachdenken. Es ist... das
komm,
ist
jetzt sing einfach. Sing einfach jetzt. Für mich soll rote Rosen regnen.
Singen ist was ganz Intimes, möchte ich mal sagen. Und da muss man schon auch wirklich sein Herz und seine Seele öffnen und was von sich zeigen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das einfach so aus dem Stand am Ende des Podcasts dann immer noch kann. Ne? Weil das
du
ist,
musst dich
man
nur
macht
trauen.
Am Anfang ja nur Fehler.
Nein, aber darum geht's ja, dass wir 40 Minuten lang dich in Sicherheit wiegen. Wir reden, ich lache ausreichend über dich, du lachst über mich, unsere Themen rutschen richtig gut durch. Wir haben ein richtig schönes Gefühl miteinander. Du hast ja gesehen, mit wie viel Liebe, Leidenschaft und Professionalität und Intimität ich eben gesungen habe. Das geht schon und das ist nur vorbereitet durch die 49 Minuten, die wir gerade gesprochen haben. Am Anfang hätte ich es nicht gekonnt, aber du hast ja gehört, ich habe richtig phrasiert, die Leidenschaft kam, hast du sicher gemerkt, rüber.
Das stimmt.
Sorry, ich glaube, es ist der. Also lass es uns einfach ab nächste Woche machen. Ich verstehe, dass du jetzt ein bisschen überfordert bist davon.
Ja,
für die nächste Woche bereite ich den Text vor, in verschiedenen Tonarten auch und werde in verschiedenen Tonarten auf der Ukulele spielen. Nächste Woche ist Gesangsunterricht, Katrin, nach 40 Minuten Punkt, Fresse halten.
Kennst du Masked Singer? Guckst du das?
Ich habe es einmal gesehen, ja.
Okay, ich bin ja
Fan. Bist du dabei?
Ich bin dabei dieses
Bist du das
Mal,
Bäumchen?
Aber das darf ich natürlich nicht laut sagen, deswegen
bleibt
unter uns.
Das ist das Projekt.
Okay?
Du bist
vielleicht,
das Bäumchen bei Masked Singer.
Vielleicht, aber ich darf nicht sagen. Vielleicht ist auch meine Taktik zu sagen, ich bin jetzt dabei. Vielleicht aber auch nicht.
Also, bist du verwirrend?
Man weiß es nicht. Ich liebe Masked Singer tatsächlich. Es ist aber ja trotzdem so, gibt's ja richtig geile Leute, die geil singen. Mhm. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwas in mir, nach zwei Minuten bin ich ja immer all in. Es ist auch egal, ob es Biathlon ist oder Masked Singer, nach zwei Minuten denke ich, komm, lauf. Oh, wer könnte das sein? Wer singt denn? Wer hat denn so eine Stimme? Also es ist ganz schlimm für mich. Ich bin einfach so, weiß ich auch nicht, schnell leicht zu begeistern. Ist wahrscheinlich das, worauf wir es dann runter reduzieren können. Und ich liebe das, wenn Leute geil singen unter diesem Kostüm, weil es muss irre schwer sein, alleine dieser Kopf.
Ja, sehr warm.
Das. Ich glaube, alles scheiße daran, ja. Und geil, wie ich jetzt so tue, als wüsste ich nicht, wie es ist, ne? Und dann...
das muss furchtbar sein.
Tun mir so leid, die Leute. Und dann hat man doch aber immer, ich weiß nicht, ob du das dann auch hattest, je nachdem, welche Folge du gesehen hast, wenn es Leute jetzt wirklich nicht so gut können, ne? Wenn Leute jetzt wirklich so mitmachen, weil sie denken, hey, it's so much fun. Und dann singt man die ganze Zeit so verquere Töne daraus. Ich habe auch irgendwie immer, ich weiß, es ist voll gemein, aber ich habe auch immer so ein bisschen Mitleid. Ich denke immer so, oh Gott, warum hast du denn zugesagt? Oh. Und das könnte halt passieren, weißt du, dass ich über mich selber in diesem Podcast denke, oh Gott, nein, warum hast du denn gesungen? Und deswegen bin ich nicht sicher, ob ich hier die letzten 20 Minuten Trällern verbringen
Katrin,
kann.
Katrin, du verstehst nach wie vor nicht das Prinzip von Relatability. Das ist, was Leute sehen wollen. Leute wollen in Quizshows niemanden sehen, der schlauer ist als sie,
was?
Und der alles weiß. Die wollen bei The Masked Singer niemanden sehen, der besser singen kann als sie. Es geht gar nicht darum, dass man sich anhand von diesen Leuten selber besser fühlt, im Sinne von ich bin besser als du, sondern man hat das Gefühl, oh cool, es gibt noch andere normale Menschen.
Nein.
Mein Leben, ich könnte theoretisch berühmt werden, obwohl ich nichts weiß und nicht singen kann. Das könnte dein
Nein,
fucking Durchbruch sein.
Ich glaube dir nicht.
Schlecht
ich
singen
dir nicht. Also,
könnte dir den Arsch retten.
Du hast recht, mir wird dieses Prinzip von Relatable sein niemals zugänglich
Nein.
sein. Es ist wirklich, ich dachte gerade schon wieder, was erzählt sie da? Relatable? Damit hat das was zu tun,
ja.
Um Gottes Willen. Aber ich widerspreche dir, in diesem Falle muss ich aufs Allerheftigste widersprechen, weil, wie wäre es sonst zu erklären, dass immer nur die besten SängerInnen Masked Singer gewinnen? Die
ja.
nicht können, fliegen immer gleich in der ersten Runde.
Ja, ja, gewinnen, es geht ja, aber gut, du bist natürlich auch jemand, der gewinnen will, das ist vielleicht die Problematik, weil der Gewinn ist ja eigentlich dabei zu sein und die Herzen
Was?
Sich der... sich die Herzen der Zuschauer schlecht zu ersingen.
Was?
Natürlich gewinnen die Guten, aber die Schlechten kommen ja trotzdem bis kurz vorm Ende. Ist doch wie bei Dschungelcamp. Die Leute, die richtige Wichser sind, so wie Julia Siegel, niemand will, dass die gewinnen, aber die wird durchgezogen bis kurz vorher, weil sie eben zur eigenen Unterhaltung gut ist. Und am Ende, so ist Deutschland schon, am Ende gewinnen immer die freundlichen Dummen oder die Freundlichen, die sich um alle gekümmert haben. Aber die anderen, die nicht gut sind, werden trotzdem mitgezogen. Du musst mir das glauben, habe ich dir nie von dieser Folge Golden Girls erzählt, wo Dorothy bei Jeopardy mitmachen will, weil sie schon immer Jeopardy-Fan war und richtig, richtig gut ist damit darin. Und dann geht sie zum Casting, zum Vorcasting, ob sie da Kandidatin sein könnte. Und sie weiß alles und sie ballert es den anderen Kandidaten auch vor den Latz, ne? Jedes Mal, wenn sie was weiß, so, ja, Mann, Alter, so. Und dann wird die am Ende nicht genommen. Und dann sagt sie, hä, aber was denn? Und dann meint sie, nee, die Zuschauer werden dich hassen. Du weißt zu viel und du bist do und du zeigst den anderen, dass du weißt, dass du zu viel weißt. Die Leute möchten das nicht sehen. Denk daran, wenn du das nächste Mal irgendwo nicht gut bist. Denk an Dorothy, die Leute lieben das. Und irgendwann geht's dir vielleicht ins Blut über.
Ja, aber ich bin ja, also erstmal, ich habe Dorothy auch gehasst. Wie schlimm war eigentlich Dorothy?
Ja, die
war schon unsympathisch.
Ja, das ist richtig.
Ich habe auch nicht verstanden, warum ich jeden Tag geguckt habe, obwohl ich eigentlich keine von den dreien so richtig mochte, bis auf die Oma.
Ja, die Oma mochten alle, aber die hat gestunken, stimmt's?
Wobei die Oma war natürlich auch, die hat A gestunken und B war die natürlich auch nicht nett.
Die war richtig
war
böse,
ja
aber die hat auch einen Schlaganfall. Das wird in der ersten Folge, habe ich übrigens
Wirklich?
Nie richtig gewusst, aber die hat, das wird einmal thematisiert, dass sie einen Schlaganfall hatte und deswegen nicht lügen kann und immer die gemeine Wahrheit sagt, so wie ich.
Ach so.
Ja.
Ach, das war ja so, das war ja ein frühes Big Bang Theory, wo man einfach immer random geguckt hat, es lief
ja.
eh immer den ganzen Tag und dann war man immer in irgendeiner Folge, war ja wurscht, was davor oder danach passiert ist. Das wusste ich gar nicht. Ach so, aber ich mochte die eigentlich gar nicht, die waren mir auch zu aufonduliert, das war mir zu auftupiert alles, ne, so, das war irgendwie schwierig. Aber ich komme jetzt zum Punkt, ich bin natürlich eigentlich die Dorothy.
Ja, exakt, und du könntest ja wenigstens lernen, so zu tun, du kannst die ja bleiben, du bist im Herzen eine Dorothy, aber man kann ja von außen so tun, als wäre man eine Rose oder eine Blanche. Ein bisschen doof, aber dafür liebenswert.
Nein.
Ja, aber Katrin, das wird am Ende der Kern deiner Karriere sein. Dass du die Lustige bist bei Masked Singer, die nicht so gut singt, aber
konnte.
Die Vorletzte wird. Oder so.
Die Vorletzte. Oh Gott, das klingt alles so schrecklich.
Du willst gewinnen.
Ich weiß,
du willst
ist
gewinnen,
mir, glaube ich,
eine Treppe
nicht wert,
runterlaufen,
wenn du mir jetzt sagst, 1000 Herzen des Publikums und Vorletzte werden, das klingt für mich irgendwie so, als hättest du mir gesagt, ich...
Ja,
also,
ich merke schon. Es glitzert nicht, es ist nicht du. Das bist nicht du. Ich nehme den Vorschlag zurück. Wir machen das mit dem Gesangsunterricht anders. Wir müssen dir diese Relatability, wir müssen dich da anders ranführen.
Anders.
Zarter.
Anders.
Nicht mit so,
ja,
nicht so brachial.
Anders. Ja, ganz anders irgendwie.
Ja, ich arbeite
ja,
ich arbeite
so.
Ein Konzept dafür.
Okay, das ist super. Also jetzt erzähle ich noch meine Rembrandt-Geschichte.
Ach, die Rembrandt-Geschichte.
Die gar nicht mehr dazu passt jetzt, weil es einfach viel zu lange her ist und man kriegt jetzt gar nicht mehr die Kurve. Vorher hat das noch gepasst, weil es um Kunst ging und um Bilder. aber ich habe ja mal die Geschichte erzählt, dass quasi Leute mittlerweile denken, dass sie quasi aussehen wie ihre Filter. Ne? Also, dass sie gar nicht mehr so aussehen, wie sie real aussehen, sondern sich so dran gewöhnt haben, dass sie halt irgendwie bearbeitet sind, dass sie denken, ah, geil, das bin ich.
Ja.
Und ich hatte doch diese eine Geschichte vor 100 Jahren, dass jemand seine Bilder nicht mehr freigeben wollte auf einer Firmen-Homepage, weil die gesagt hat, ich sehe aber nicht so aus, obwohl das die echten Bilder vom echten Fotografen waren, die auch schon bearbeitet waren, aber halt eben nicht so, wie man es...
Daran erinnere ich mich gar nicht mehr, geil.
Ach, wirklich?
Nee, gute Geschichte.
Ah, okay, es ging um Fotos, die gemacht werden sollten, irgendwie, weißt du, so Firmenporträts, ja. Jeder muss irgendwie ein Bild sein, damit man sagen kann, unser Team, hey geil, ja. Spitze, guck uns an. Und dann wurden eben Fotos gemacht und eine Person hat ihre Bilder nicht freigegeben, Ewigkeiten nicht. Und die Homepage konnte irgendwie nicht online gehen. Und dann haben die halt mehrfach nachgefragt, nie eine Rückmeldung gekommen. Und dann sind die irgendwann dahin marschiert und haben gesagt, so, Folgendes, wir müssen diese Bilder freigeben, das muss jetzt online. Diese drei Bilder stehen zur Auswahl, die sind doch alle top, die sehen super aus, da war ein Profifotograf dran, der hat die bearbeitet, die sind alle schön aus, welches sollen wir nehmen? Und dann hat die Person gesagt, gar keins. Ich sehe doch gar nicht so aus, das bin ich nicht. Und hat ihr Instagram rausgeholt, hat die Bilder von ihrem Account gezeigt und hat gesagt, ich sehe so aus. What? So sehe ich eigentlich aus. Also keine Unterscheidung mehr zwischen
Aber man hat doch ein Spiegel. Spätestens morgens beim Zähneputzen müsste man ja ähnlich erschrocken sein wie bei den Website-Fotos.
Na, ich weiß nicht, Komisch. Ob das nicht dann, weißt du, der Wunsch der Vater des
Gedanken
ist. Ja,
dass der Filter sich schon übers Gehirn, über die eigenen Augen setzt, das wäre ja super sick.
Ja. Aber ich glaube, dass das gar nicht so abwegig ist irgendwie. Und da haben wir natürlich noch gedacht, was, das passiert jetzt und so, die moderne Zeit, das ist ja unfassbar und so. Und dann habe ich jetzt gelesen, dass Rembrandt war ja auch ein relativ geiler Maler, sage ich jetzt mal im Vergleich zu uns.
Aber der sah nicht gut aus, oder? Ich erinnere mich an knollennasige Selbstporträts oder spinnig.
Und Rembrandt hat halt auch, also das sind ja auch alles Auftragsarbeiter oft gewesen, Rembrandt hatte super oft Ärger mit seinen Kunden, weil er die so gemalt hat, wie die ausgesehen haben. Und die Leute natürlich dachten, so dick bin ich gar nicht. So eine Knollennase habe ich gar nicht. Also, dass das damals auch schon ein richtiges Thema war, also dass Rembrandt quasi die erste mögliche Form von Instagram war.
Ja.
Und die Leute auch gedacht haben, nee, der soll mich mal malen, wie ich eigentlich aussehe.
Ja, so ein Reality-Painter. Rembrandt, der Reality-Painter.
Ich fand das total gut, weil ich mich eben auch gefragt habe, ob zum Beispiel Leute früher, die so geile Sachen hinterlassen haben, ne? Also neulich habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob Michelangelo, der ja auch eine Auftragsarbeit da erledigt hat in der Sixtinischen Kapelle. Und man hat ja manchmal im Job mit so, ich sag mal, du weißt, Korrekturen, Verbesserungen und Vorschlägen zu tun, die einem nicht gleich so ganz eingehen. Und da habe ich mich gefragt, ob Michelangelo auch quasi, ob dann jemand gekommen ist und gesagt hat, nee, der Engel, die Nase, die muss ein bisschen länger. Der Flügel, das gefällt mir nicht. Kann der noch ein bisschen rosa und dann blau auslaufen und Michelangelo da so Augen verdrehen saß und dachte, Alter, da steht am Ende mein Name drauf. Was für eine schlimme Scheiße und so. Also, weißt du, ob es das da so
gegeben hat? Sehr wahrscheinlich bei Auftragsarbeiten.
Ja, und das waren, wir wollten ja auch immer über Kunst reden und das waren ja eigentlich alles Auftragsarbeiter, auch die uns geile Kunst hinterlassen haben, weil irgendwoher muss die Kohle kommen. Und dann habe ich gedacht, ja, bestimmt war das so. Also auch schon alleine, um mich zu beruhigen. Und so bin ich bei der Recherche auf Rembrandt gestoßen und habe festgestellt, Rembrandt stand zu seiner Zeit eben auch dolle in der Kritik, weil die Leute nicht so gemalt werden wollten. Sie haben sich anders gesehen, als er die Leute gesehen hat. Ist das nicht
interessant? Wie weit zurück Eitelkeit geht, ne? Und das bedeutet ja auch, dass man jetzt den ganzen Malereien nicht mehr glauben kann, weil ich bin ja immer so ein bisschen naiv. Ich denke, ja, der wird ja so ausgesehen haben, wenn das jemand gemalt hat. Aber spätestens jetzt denke ich, ja, was ist, wenn das eben kein Rembrandt war, sondern die Leute ganz anders aussahen und sich einfach auch so die Nasen haben korrigieren lassen und ein bisschen aufgeflufter oder so. Scheiße, ey, man kann niemandem mehr glauben. Ja. Schon damals durch künstliche Intelligenz quasi.
Ja, also war halt dann noch nicht künstlich, sondern menschlich. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich, seit es Bildnisse gibt, wird versucht, das Bildnis so zu verändern, dass es dem eigenen Geschmack oder was auch immer entspricht.
Ja, macht schon Sinn.
Je nachdem, welches Ziel man verfolgt. Aber auch Marlene Dietrich und so, über die ja gesagt wird, dass sie pedantisch ihre Bilder freigegeben hat und nur einzelne Bilder, auf denen sie dann fand, dass sie eben gut aussieht oder so aussieht, wie sie aussehen möchte, nur noch das freigegeben hat und ich glaube ja auch nicht mehr aus dem Haus gegangen ist am Schluss, damit niemand sieht, dass sie alt ist. Und das ist schon krass. Ne?
Ja, es gibt so ein sehr berühmtes Fotobuch oder so ein letztes Fotoshooting von Marilyn Monroe von Bert Stern. Das war der Fotograf. Und da entsteht, das kennst du bestimmt, es gibt so Schweiß-Weiß-Fotos, wo mit orangenem Marker das Bild durchgestrichen ist. Das sieht ganz toll aus, weil sie da ganz kleine, normale Menschenbrüste hat und, glaube ich, sehr betrunken ist und so auf diesen Fotos. Und da gibt es eben so ein ganzes Fotobuch von, wo alle Fotos, also diese kleinen, wie heißen das, die Vorbilder, du weißt schon, so diese, naja, die noch nicht ausgedruckt. Und wo sie sich die alle angeguckt hat und alle durchgestrichen hat, weil sie sich auf allem hässlich fand. Das fand ich so ein schönes Buch auch, weil man genau da sowas sehen kann. Wie findet Marilyn Monroe, dass sie selber gut aussieht?
Also
und
sie hat
nicht
die Negative markiert und deswegen Negative
ist das Wort.
Jetzt
das, ja, ja, ganz
das Orangene genau. ist quasi ihr durchgestrichen, weil nicht
ganz
geil.
Genau, genau. Bert Stern, also wie Bert. Bert und Stern kannst du mal, weil die sind super bekannt, diese Schwarz-Weiß-Bilder und dann eben dieses semi-durchsichtig. Ich habe jahrelang ein so ein durchgestrichenes Bild davon hier hängen gehabt, weil die wirklich toll aussieht und sehr verschlafen. Natürlich fand sie sich selber nicht gut und halb nackt und die Brüste sind gar nicht das, was man denkt von Marilyn Monroe, sondern ganz normal und klein und sie ist da ja schon älter, ist ja eins der letzten Fotoshootings gewesen und wie gesagt, sie war auch ein bisschen betrunken und hat sich danach vielleicht geärgert. Aber das finde ich immer so interessant zu gucken, weil da kannst du eben sehen, was sie nicht wollte. Ne? Bei Marlene Dietrich siehst du ja dann im einfachsten Fall nur die, die sie freigegeben hat. Aber deswegen ist das eine tolle Fotoreihe. Kann man mal googeln. Marilyn Monroe und Bert Stern, dann poppt das sofort auf. Und die sind wahnsinnig lasziv und sexy und wunderschön, aber hat Marilyn nicht so gefunden.
Ah, krass,
ist ja
ne?
eh so ein Ding, ne? dass man sich selber manchmal richtig was kaputt macht. Andere Leute finden einen richtig hübsch in wie man ist und man selber denkt, nee, ich sehe nur dann gut, also das kenne ich ja auch von mir auf Fotos. Ich bin manchmal auch nicht sicher, ob die Fotos, wo ich mich schön finde, ob das eigentlich ist, wie ich aussehe. Weißt du, wir haben ja auch oft Fotoshootings zusammen und dann muss man die autorisieren und weiß nicht und so weiter und so fort. Blöd war, dass man da über, na, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. So
aber das ist ein ganz anderes Thema und wir sollten es unbedingt nochmal aufgreifen, weil das ist ja auch wieder das Ding an den Schönheits-OPs und lustigerweise bei meinem wahnsinnig großen Projekt letzte Woche, aus anderen Gründen.
Du lässt dir neue Brüste machen!
Ein großes Projekt.
Okay, verstehe, verstehe.
Deswegen ein großes Projekt.
Ah, es zwei ist, große Projekte.
Ich hatte viel mit Menschen zu tun, so viel kann ich sagen. Und das Lustige ist ja, dass man schon immer erfährt, was die Leute denken, was quasi defizitär an ihnen ist oder was sie nicht an sich mögen und wie sie dann damit umgehen und wie sie von außen wahrgenommen werden. Und diese Diskrepanz ist eben einfach manchmal so abgefahren krass. Wir haben ja auch schon mal über Schönheits-OPs geredet und da gleicht man sich ja tendenziell auch an im Aussehen und dass darüber eben auch Charakter verloren geht oder so eine Individualität, die dann schon zugunsten eines Schönheitsideals weicht. Ja. Und man kann ja deswegen trotzdem auch total schön sein, aber wie hätte man denn ausgesehen, wenn man quasi Mann selber geblieben wäre? Du weißt, was ich meine. Und das finde ich echt irre spannend und in dem Zusammenhang, wir sprechen jetzt nie wieder drüber, weil das alte Gesetz ist, aber ich habe so bei Instagram einen Post gesehen, da hat das Herz eine Blume dem Gehirn überreicht und hat gesagt, red mal ein bisschen netter mit dir, alles auf Englisch schon gezeichnet und so. Und darüber, vielleicht recherchiere ich das aber auch nochmal, müssen wir eigentlich echt mal reden, weil es scheint ja egal zu sein, wo du herkommst, es scheint egal zu sein, wie du aufgewachsen bist, es scheint egal zu sein, ob du richtig viel Scheiße am Schuh hattest oder ob es einigermaßen okay war oder irgendwo dazwischen. Diese Tatsache, dass offenbar Menschen schlecht mit sich reden und dass das Gehirn einem schlechte Dinge über einen erzählt, das ist doch absolut verrückt. Ich werde mich da jetzt, vielleicht machen wir auch noch eine Psychologieschule auf, ich werde mich da jetzt dahinter klemmen, weil ich finde das krass, dass das bei jedem Menschen offenbar gleich ist, unabhängig von der Basis, von der man startet.
Lass
quasi
drüber reden, ich habe es jetzt mal aufgeschrieben.
Gut.
Selbstwahrnehmung. Ich liebe sowas ja auch, wenn wir da noch ein bisschen recherchieren können. Das geht ja, habe ich dir das nie erzählt, oder das geht ja auch in eine ungünstige andere Richtung. Ich war ja mal in so einer Klinik für plastische Chirurgie, weil mir, da war ich 16 oder so, Krampfadern entfernt wurden. Das war jetzt also nicht so ein, kann ich bitte eine neue Nase haben? Und ich lag aber in so einem Doppelzimmer mit einer Frau, die irgendwas anderes hat machen lassen. Und dann kam kurz vor der OP die Schwester rein und guckte mich an, guckte mir auf den Oberkörper und meinte, ah, die Brüste. Und das war so gut. Ich war so traurig.
Ja.
Das meinte die ja nicht böse, aber weißt du, und vor allem auch vorher nochmal gegenchecken. Ja, ja, da ist nicht viel los. Ich saß da ja nicht nackig. Ich war ja ganz normal angezogen und wurde gar nicht gefragt, welche Problematik ich hatte, sondern es wurde schon für mich beschlossen, dass ich ja nur die mit den Brüsten sein kann. Das habe ich nie vergessen. Das fand ich wirklich eine sehr traurige und gemeine Sache. Und die andere Frau war die mit den Brüsten. Ich hatte nur die schlimmen Krampfadern. Aber also, das ist auch krass. Ich meine, geh mal zu einem Schönheitschirurg und sag, okay, ich sag nichts. Was glauben Sie denn? was man machen müsste. Wobei, das wäre mal interessant.
Ich schon gehört habe, dass Leute das nicht mehr machen, also zum Beispiel seriöse,
ja, natürlich
wie heißen
nicht.
Sie, Chirurgen oder wie Plastische. Nennt man sie noch? Sind das nur Chirurgen?
Plastische Chirurgen.
Dass die das eigentlich nicht mehr machen sollen zumindest, weil das, was du gerade beschreibst, natürlich genau der Fall ist. Wenn jemand dir schon sagt, aber Füße sehen riesig aus, wirst du tendenziell für den Rest deines Lebens irgendwie denken, meine Füße sind meine Füße, okay, sollte ich kleinere, warum habe ich nicht kleinere Füße oder so?
Ja.
Und das ist so beeinflussend, vor allem wenn es um Optik
Voll.
Geht, dass du eigentlich die Leute selber kommen lassen musst und sagen musst, womit bist du denn, wenn überhaupt, nicht zufrieden? Und dann kannst du dich damit beschäftigen, als den
und
Leuten
dann auch
zu
nicht
erzählen,
über, dann auch bitte sollen, nicht zustimmend nicken, also auch nicht sagen, ja, Brüste hätte ich auch gesagt, ist ja ganz klar, sondern aber das ist, glaube ich, schon seit längerem.
Es ist auch wirklich krass, dass du in Deutschland nicht über Schwangerschaftsabbrüche informieren darfst, aber den Leuten zum Beispiel einen neuen Arsch drauf quatschen, weil du damit Geld verdienst. Aber wieder anderes Thema, oh Gott, es gibt noch so viel zu besprechen, vielleicht treffen wir uns einfach nächste Woche wieder und dann weiter.
Lass nächste Woche nochmal machen, wir haben ja jetzt 20 Minuten mehr, dadurch, dass wir keinen Gesangsunterricht machen.
Ah,
also
Gott
wir können
sei Dank.
Wieder volle 60 Minuten lang reden. Machen wir nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle, sagt man ja noch, ne?
Ja, super.
Okay, cool. Durch da!
Ja, durch da! Tschüssi! Durch die Woche!